Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute Christian Führer, der Friedensrevolutionär. 1943 geboren, 30 Jahre lang Pfarrer der Nikolaikirche in Leipzig. Mit seinem Namen, mit ihrem Namen verbunden sind die Friedensgebete in der Nikolaikirche, die mit den sich anschließenden Montagsdemonstrationen zum friedlichen Ende der DDR zur friedlichen Revolution beigetragen haben. 2005 erhielten sie gemeinsam mit Gorbatschow den Augsburger Friedenspreis.
Ja, das war tatsächlich eine ganz besondere Situation, dass ein Gemeindepfarrer mit dem ehemaligen Herrscher des Sowjetimperiums zusammen einen Friedenspreis bekommt. Das war schon etwas außerordentlich Überraschendes.
Christian Führer und wir sind dabei gewesen, heißt Ihr Buch Eine Revolution, die aus der Kirche kam. Wie das gekommen ist, darüber werden wir natürlich erzählen. Der Pfarrer der Nikolaikirche erzählt sein Leben. Es ist ja sogar schon zum Roman, Herr Führer, und zum Film geworden.
Ja, das hat eine ganz eigene Geschichte. Erich Löst hat bei uns im Frühjahr 1990 gelesen in der Kirche. Und ich habe dann gesagt, Herr Löst, wie sieht das aus? Könnten Sie eigentlich über die friedliche Revolution schreiben? Und da wehrte er gleich ab und sagte, ich war nicht hier. Dann vergingen etwa ein Vierteljahr, Monate ins Land und dann kam ein Brief von Erich Löst mit einigen Seiten beschrifteten Inhalts und sagte, lesen Sie sich das doch bitte mal durch. Und zum Schluss stand PS, wer schreibt das Buch Nikolaikirche? Ich habe dann zurückgeschrieben, dass das niemand macht. Dann war wieder eine Weile Ruhe und dann meldete er sich zurück und sagte, wissen Sie, ich habe mir überlegt, auch die, die in Leipzig waren, die konnten nicht überall zur gleichen Zeit sein. Die konnten immer auch nur an einer Stelle sein und mussten sich alles andere von anderen berichten lassen. Das kann ich auch machen. Ich schreibe das Buch. In der Kirche kann man ja nun problemlos, gewaltlos sein. Aber draußen, habe ich immer gesagt, nehmt das mit auf die Straßenplätze. Draußen ist der Ort der Bewährung. Draußen angesichts der geballten Staatsmacht. Draußen ist es schwer. Aber darauf kommt es an. Und dass die Menschen das gemacht haben, sie haben die Bergpredigt von Jesus in zwei Worte gepackt. Keine Gewalt. Und sie haben es nicht nur gedacht oder gesagt, sondern sie haben es konsequent auf der Straße praktiziert. Karl Friedrich von Weizsäcker hat zu mir gesagt, das ist ein erschütternder Vorgang. Und ich gehe noch einen Schritt weiter und sage, wenn je was das Wort Wunder verdient, dann ist es das, einen wunderbiblischen Ausmaß. Und da habe ich begriffen, solange ich die Kraft dazu habe, muss ich das machen. Die Leute, die 80 geboren sind, 89, die das gar nicht miterlebt haben, richtig, die kommen an den Ort des Geschehens, die wollen Zeitzeugen sprechen. Und das ist ja die richtige Art, Geschichte zu akzeptieren, sich anzueignen und nicht irgendwelche tabellarischen Jahreszahlen sich reinzuziehen, da kommt nichts rüber. Das muss vom Kopf ins Herz kommen. Und das hatte ich begriffen und sage, so will ich das jetzt annehmen. Und mit diesem Gedanken ist dann auch das Buch entstanden.
Sie haben selber schon eben einen Begriff gewählt, der schon einen Teil meiner nächsten Frage beantwortet. Was für ein Talent braucht ein Friedensrevolutionär? Und Sie haben eben gesagt, man braucht Kraft und Durchsetzungsvermögen, weitere Talente noch nötig, ganz sicher bei Ihnen auch Rhetorik. Was gehört noch dazu?
Also ich denke, das Wichtigste, was ich von mir sagen kann, ist zunächst mal die Glaubwürdigkeit. Dass das, was man jetzt aus dem Evangelium, die Antworten, die man dort sucht, dass das jetzt nicht irgendwas Amtliches ist, irgendwas, was man jetzt macht, weil man eben Pfarrer ist, sondern das spüren die Leute sofort ab, ob da die eigene Überzeugung, der eigene Glaube dahinter steckt. Das ist das A und das O, das Allererste. Das Zweite ist, derjenige, der das rüberbringen will, der muss zunächst mal die Motivationslinie ganz klar haben. Ich hatte immer die Frage von Niemöller, was würde Jesus dazu sagen? Also es gab ja auch provokante Anlässe. Die Jugendlichen haben es ja auch gerne mal drauf, mal so eine richtige Rakete durch die Decke zu lassen. Immer zu entscheiden, was müssen wir von Jesus her machen und was nicht. Also diese Motivationssuche, die war sehr schwer, weil es ja sehr viel Verantwortung und Folgen dranhängen, nicht nur für mich, sondern auch für die anderen, die sich dem anschließen. Das ist also das Zweite. Die Motivation muss klar sein. Das Dritte ist, man muss eine Sprache sprechen, die Leute verstehen. Und das habe ich beim Trampen gelernt, das habe ich in den Betrieben gelernt, wo ich gearbeitet habe. Das habe ich in der pausenlosen, von meiner Kindheit an pausenlosen Auseinandersetzung mit dem artistischen Staat gelernt. Und letzten Endes habe ich das von Jesus gelernt, diese wunderbare Sprache, dass Jesus nicht die Sprache des Tempels oder des Kultes spricht, sondern Jesus spricht die Sprache der einfachen Leute. Er spricht in seinen Gleichnissen vom Senfkorn, vom Sauerteig. Da waren die Leute jede Woche damit befasst. Er spricht von den Arbeitslosen, die am Markt stehen und darauf warten, dass sie eingestellt werden. Er spricht von den Arbeitern im Weinberg. Er spricht von dem Sämann, der übers Feld geht und aussieht. Das haben die Leute alles verstanden. Und diese wunderbare, klare, einfache Sprache mit großem Inhalt, das habe ich mich bemüht, die auch zu sprechen. Und bei den Leuten ist es angekommen. Und dann kommt noch etwas hinzu, was auch eine gewisse besondere Gabe ist, die Gott mir verliehen hat. Ich bin sonst auch sehr organisatorisch eng, dass man die Sachen alle gut vorbereitet, dass alles irgendwie stimmt und klappt. Je ernster die Situation wurde, je unübersichtlicher das wurde, umso ruhiger wurde ich. Und dann ist es gelungen, in besonders spannungsreichen Situationen durch Humor die Sache total zu entschärfen. Also wenn sie Tag und Nacht Angst hatten, und das hatten wir, der Glaube war Gott sei Dank immer größer als die Angst, aber die Leute, auch die Nichtchristen, die das nicht hatten, wenn man in so einer spannungsgeladenen Situation die Leute einmal zum Lächeln oder gar zum Lachen brachte, das ist ungeheuer entspannend und entkrampfend. Und das haben die Menschen auch geliebt, einfach diese Freiheit zu spüren. Der Humor ist ein guter Bruder des Glaubens, aber in der Kirche noch nicht so richtig heilig gesprochen. Aber die Leute haben das dankbar aufgenommen und haben dann natürlich auch diese Chance gesehen, in der Kirche wirklich authentisch selber auch sein zu können, Gespräche zu führen, Zeugnisse der Betroffenheit zu sagen, die unzensiert waren, wo man auch keine Angst haben musste, dass man unterbrochen wird oder dass man negative Folgen davon trägt. Und dieses Gefühl, hier sind lauter Leute da, die denken eigenwillig oder die haben das gleiche Schicksal wie die Ausreisewilligen wie ich. Die wissen, wie mir es geht. Und die fühlten sich in der Kirche richtig angenommen und verstanden und haben das so gut empfunden, dass sie immer wieder gekommen sind.
Es war auch Furcht und Angst mit dabei, haben Sie gesagt. Wie bewältigt man die? Kann man sie abstreifen in irgendeiner Art und Weise? Oder gibt es von Ihnen aus betrachtet auch einen Mechanismus als Pfarrer, auch als irgendwie Kopf dieser ganzen Friedensbewegung und der Friedensgebete und der Demonstrationen, den Menschen die Angst zu nehmen?
Das ist mehrfach zu beantworten. Also ich bin erstmal dafür, die Angst zu nehmen, das ist ein Prozess. Das geht nicht ruckartig und gleich gar nicht mit Argumenten. Die Furcht ist ja etwas Zielgerichtetes und viel einfacher als die Angst. Die Angst ist das diffuse Gefühl, das die Menschen erfasst und überschwemmt und wo man sich nicht dagegen wehren kann, der Feind ist sozusagen nicht zu packen. Und die Angst kann eben auch nicht auf der Kopfebene bekämpft werden und mit Argumenten, sondern das ist auf der Gefühls-, auf der Glaubensebene, auf der emotionalen Ebene. Und die Angst kann man am besten dadurch beseitigen, indem die Menschen an einem anderen sehen, zum Beispiel an mir, dass ich selber Angst habe, aber diese Angst immer wieder, wenn es darauf ankommt, überwinde. Und womit ich sie überwinde, das haben Sie ja gesehen, durch Gebet, Auslegung, durch Rückfrage an Jesus, was würde Jesus dazu sagen, durch das Zitieren, Einbeziehen anderer klugen Leute, also Denker, Schriftsteller, die zum Thema etwas gesagt haben, über die Grenzen der DDR hinaus, und zu sehen, aha, Mensch, der macht das jetzt. Warum machst du das? Das kannst du auch. Und dann waren dann auch so richtige Übungsmöglichkeiten. Wir hatten im Friedensgebet immer das Mikrofon der Betroffenheit am Lesepult. Da konnte man am Anfang bei den Bekanntmachungen und am Ende bei den Fürbitten vorkommen und konnte was sagen. Dann stellen Sie sich mal die Nikolaikirche vor, vollkommen überfüllt, über 2000 Leute drin. Die Leute sitzen noch in den Gängen auf dem Fußboden. Und wenn Sie da als Einzelner jetzt vor ans Lesepult gehen, also da können einem schon die Knie weich werden.
Entsteht neue Furcht.
Und entsteht nochmal neu diese Überwindung, da vorzugehen. Das Zweite, wenn Sie nicht nur einen Zettel ablesen, sondern über etwas sprechen, was Ihnen sozusagen auf der Seele brennt. Da muss man ja damit rechnen, dass einem die Stimme wegbleibt oder man fängt an zu heulen oder kippt um. Am schwersten war es für die Leute zu wissen, hier sind so viele Stasi-Leute in der Kirche, die brauchen keine Stunde, dann wissen die, wer du hier vorn bist. Und dann weißt du nicht, was das für Folgen für dein Leben hat. Das zu überwinden, das zu wissen, aus der schützenden Masse herauszukommen, Gesicht zu zeigen, sich vorn hinzustellen, sich erkennbar zu machen. Das war dann ein Erweis dafür, dass man das geschafft hatte, Auf der Straße nicht gleich, erst mal in der Kirche. Wenn man das in der Kirche geschafft hatte, das war so ein wunderbares Gefühl. Mensch, du hast das jetzt wirklich gepackt. Dann konnte mit einem guten Gefühl herausgehen. Und ich denke an zwei Sachen, die ich mir auch gemerkt habe. Eine ältere Frau habe ich immer bewundert, ältere Leute, dass die in dem furchtbaren Gedränge und so weiter nicht gesagt haben, das ist mir zu schwierig. Die kam immer und sagte dann zu mir, wissen Sie, Herr Pfarrer, wenn ich hier zur Nikolaikirche komme, da kriege ich unterwegs immer eine Wut und sage, warum sind wir so feige in der DDR? Warum machen wir das alles mit? Warum lassen wir das uns alles gefallen? Aber die in der Nikolaikirche, die machen was dagegen. Die geben nicht auf. Die passen sich nicht an. Bin ich rein. Und sagt, wenn ich dann diesen herrlichen Kirchenraum gesehen habe, die vielen Menschen, diese wunderbare Stille, die Worte aus dem Evangelium, die Lieder, die gesungen wurden, die Orgel, die Glocken, das hat in mir einen solchen Frieden erzeugt. Und ich konnte als völlig neuem Gefühl wieder auf die Straße ausgehen, gestärkt mit neuem Mut. Oder eine Ausreisegruppe, die sagten, wissen Sie, wenn wir Montagabend nach dem Friedensgebet wieder zu Hause sind, da ging es schon los, dass der Mut wieder abbröckelte. Und am Mittwochabend, da waren wir wieder ganz unten. Und dann haben wir uns gesagt, Mensch, nächsten Montag ist wieder Friedensgebet. Da haben wir uns wieder aufgebaut. So haben wir Woche für Woche überlebt. Also da sieht man auch, welche Wirkung diese offene Stadtkirche hatte, Nikolaikirche, offen für alle. Und dass sie zu einer Zufluchtsstätte wurde, zu einem Refugium gewissermaßen und zugleich zu einer Zelle des Aufbruchs, einem Ort der Hoffnung. Das haben die Menschen mit Händen zu spüren, zu greifen bekommen und haben sie zu spüren bekommen. Und das alles zusammen, das hat dieses Gefühl gegeben, dass Angst überwindend ist. Also Nikolaikirche als ein Ort, wo die Wandlung von Angst in Mut, die Wandlung von Depression in Tatkraft und Hoffnung gelungen ist, Gott sei Dank, in vielen Fällen gelungen ist, einfach tausendfach gelungen ist.
Ihr Buch besteht aus Einschätzungen, Erlebnissen, Beobachtungen, natürlich vor religiösem Hintergrund, aber eine Formel ist irgendwie durchgehend. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Ein Wunder war es aber ja eben auch, dass das in völliger Gewaltlosigkeit passiert ist, dass es nicht zu einem Blutvergießen kam. Welche Bedingungen waren dafür notwendig? Psychischer Art, diskursiver Art in Ihrer Kirche und vielleicht auch formeller Art?
Wir haben also zwei kleine Dinge gehabt, also immer mit den Kerzen. Das kam ja immer aus den Kirchen raus. Und wissen Sie, wenn Sie eine Kerze in der Hand haben, da können Sie nicht gleich noch einen Knüppel oder Stein halten. Da müssen Sie zwei Hände brauchen Sie, um die Kerze vom Auslöschen zu bewahren. Option Kerze, Option Gewaltlosigkeit. Das war eine große Voraussetzung. Dann habe ich immer gesagt, Leute, lasst die Gewaltlosigkeit nicht in der Kirche stecken. Nehmt das mit auf die Straßen und Plätze raus. Eben draußen muss sie sich bewähren. Und dann der Hinweis darauf, jeder ist für seinen Nebenmann verantwortlich. Also wenn einer neben dir plötzlich einen Stein aus der Tasche holt, dann bist du derjenige, der jetzt tätig werden muss, der reden muss, der sich kümmern muss. Wir haben keine übergeordneten Strukturen, keine Eingreiftruppe, die das regelt zentral, sondern es geht nur so. Und diese Verantwortlichkeit, du bist verantwortlich für das Ganze. Und wenn das nicht gleich ging, dann ertönte der Ruf keine Gewalt und dann breitete sich das auf und dann war das schnell erledigt, die Provokation. Also das war ganz wichtig. Wir haben ja ein schönes Wort überliefert bekommen. Die Polizeikräfte oder die Einsatzkräfte, wie auch bei der Armee, die sind ja trainiert auf Gewalt. Die üben selbst Gewalt aus und sind auch auf Gewalt eingestellt.
Sie sind die Staatsgewalt.
Die Staatsgewalt, die Staatsmacht und die Staatsgewalt im wörtlichen Sinne. Und sobald der erste Stoßtrupp sich gebildet hätte und wären auf die Polizisten losgegangen, sobald die Steine geflogen wären, dann hätten die genau gewusst, was sie zu machen haben. Darauf waren sie ja trainiert, darauf waren sie ja vorbereitet. Und dann gibt es das Wort, wir waren auf alles vorbereitet, wir hatten alles geplant. Wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Da wussten die Offiziere nicht, was man jetzt machen sollte. Da gab es keinen Einsatzbefehl. Und so sind die Leute zwischen Angst und Hoffnung Schritt für Schritt den Ring entlang gekommen, als wir aus der Kirche alle kamen. Die Einsatzleitung in Leipzig hat hektisch mit Berlin telefoniert. Was sollen wir machen? Also sie wollten die höchste Ebene, um sich abzusichern. Und ich muss das mal so locker sagen, der Herr Krenz hat hier etwas sehr Schönes gemacht. Er hat nämlich nichts gemacht. Da war nichts zu hören. Aus Berlin kam nichts. Und so sind sie, also weil die Bemühungen nicht fruchteten, immer weitergekommen. Alle Einsatzpläne, wo die gestoppt werden sollten, spätestens sind nicht eingehalten worden. Und als sie oben am Gewandhaus, also oberhalb der Nikolaikirche, wieder ankamen und sozusagen der Ring geschlossen war, da gibt es ein Tonbandprotokoll, das der General Hackenberg in Leipzig gesagt hat, auf gut Sächsisch in großer Erleichterung, jetzt sind sie rum, jetzt brauchen wir auch nichts mehr zu machen. Also das war diese Situation von deren Seite aus. Und von uns müssen wir sagen, wir waren in den Kirchen, wir hatten ja auch die anderen Kirchen gebeten, am 9. Oktober mit Friedensgebete zu halten, um so viel wie möglich Menschen in den Schutz der Kirche zu bekommen und sie mit der Botschaft der Gewaltlosigkeit erneut vertraut zu machen. Haben wir auch 8000 Leute in die Kirchen der Innenstadt gekriegt, aber als wir dann die Tür bei uns öffneten, der Platz war übersät mit Menschen. Wir haben ja erst aus der Presse dann erfahren, dass es 70.000 waren. Und ich denke auch, diese riesige Zahl, mit der hatte ja niemand gerechnet, denn dieses Gewaltszenario, diese Hunderte von Verhaftungen am 7. Oktober, dem letzten Staatsfeiertag, das war ja ein Gewaltszenario, um die Leute abzuhalten. In Leipzig war eine Zeitung erschienen am Montag, also wenn der Staatsfeiertag vorbei ist, dann wird Schluss gemacht mit der Konterrevolution. Niemand, und wenn es nicht anders geht, mit der Waffe in der Hand. Die Schulen haben eher geschlossen. Die Leute wurden überall gewarnt, heute Nachmittag nicht in die Innenstadt gehen. Es kommt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, da machen wir Schluss mit der Konterrevolution. Das war ja alles dazu angetan, die Leute abzuhalten zu kommen. Man wollte die Zahl dezimieren. Honecker hatte noch den Vorschlag unterbreitet, den Panzerbataillon durch Leipzig rattern zu lassen, um den Leuten den Ernst der Lage darzustellen. Dazu ist es nicht gekommen. Ich weiß nicht, wer es ihm ausgeredet hat. Jedenfalls, insofern hatten sie überhaupt nicht gerechnet. Sie hatten ihre Kräfte verdoppelt, aber dachten, es wären weniger als am letzten Montag und es sind viel mehr geworden. 70.000 hatte niemand gerechnet damit. Das spielt auch eine Rolle mit. Aber das Größte war die Erfahrung der Macht der Ohnmächtigen, der Macht der Gewaltlosigkeit. Und ich entsinne mich nur noch an zwei Gefühle, als wir dann abends zusammensaßen. Ein Gefühl dominierte alles, das ungeheure Gefühl der Dankbarkeit, dass nicht geschossen wurde, der Erleichterung. Denn wir hatten ja alle mit der chinesischen Lösung gerechnet. Da hatte ja Krenz gelobt, dass die chinesischen Genossen den Sozialismus so gerettet haben. Und nun war es ganz anders gekommen. Und ein anderes Gefühl, das war noch sehr zaghaft, mehr eine Ahnung, dass die Unangefochten oben angekommen waren wieder. Das hat uns gezeigt, die DDR ist heute Abend nicht mehr dieselbe wie heute früh. Hier ist irgendetwas Ungeheures passiert, was wir noch gar nicht so benennen können. Und so war es ja dann auch. Am 18. Oktober ist Honecker zurückgetreten. Anfang November ist das Politbüro zurückgetreten. Am 4. November hatten die Berliner ihren 9. Oktober. Diese große, aber genehmigte Demonstration, da musste keiner mehr Angst haben, dass er geschlagen oder zugeführt wurde. Und dann an diesem furchtbar schlechten Datum des 9. Novembers dann mehr oder weniger reingestolpert. Wenn ich Schabowski noch sehe mit dem Zettel, muss ich immer an Apostelgeschichte 8 denken. Verstehst du auch, was du da liest? Und dann rein, wir hätten es uns schöner vorgestellt, wenn die Basisgruppenleute reingestürmt wären in die Pressekonferenz und hatten gesagt, wir gehen jetzt einfach los oder ähnliches und nicht am 9. November, wenigstens am 10. oder irgendeinem anderen Datum. Aber im Grunde war es den Leuten dann egal, Hauptsache die Mauer geht auf. Und so ging es dann auch mit der Maueröffnung, hatte der 9. Oktober sein spektakulärstes Ziel erreicht. Ohne den 9. Oktober kein 9. November und erst recht kein 3. Oktober 1990. Und das ist mir auch wichtig, die Mauer ist vom Osten her geöffnet worden und nicht von der Staatsmacht, sondern vom Volk.
In HR2 Kultur Doppelkopf heute Christian Führer, der Friedensrevolutionär. Wo sind Sie eigentlich geboren? Sind Sie Leipziger?
Also zu Leipzig gibt es von unserer Familie her sehr viel Verbindung. Mein Vater war Thomaner, mein Onkel, mein Großvater und mein Vater hat hier studiert. Meine Eltern waren sehr oft hier, weil die Großeltern dann auch hier wohnten im Ruhestand. Und ich bin ja während des Krieges geboren. Mein Vater war Marinekriegspfarrer, war nicht zu Hause und es gab keine Ärzte mehr auf den Dörfern, das war alles kriegsmäßig, waren alles kriegsmäßig eingerichtet. Und da haben meine Großeltern, meine Großmutter gesagt zu meiner Mutter, sie soll nach Leipzig kommen. Und da bin ich hier in Leipzig in einer Klinik geboren, was später in einer Straße, die später mein Gemeindebezirk gewesen ist. Und ein halbes Jahr später bei dem großen Bombenangriff auf Leipzig, am 4. Dezember, ist diese Klinik auch zerbombt worden.
Musikalische Urkarriere, Familie hat Thomaner-Chorwurzeln. Sie lernen Klavier, Sie singen, hören Bach-Kantaten im DDR-Radio, Horn, Posaune sind Ihnen vertraut, die Jeans natürlich auch. Sie sitzen gerade in einem Jeansanzug vor mir, gehört vermutlich auch zum Revolutionär, ein bisschen andere Kleidung zu tragen. Man ist als Pfarrerkind aufgewachsen. Was ich aber gesehen habe bei Ihnen, auch Leidenschaft für Literatur, verstehe ich vollkommen. Dass Sie Radio Frankfurt gehört haben, erst recht, das freut uns natürlich als Hessischer Rundfunk, auch ein bisschen Radio Luxemburg. Aber Ihre Freude an Luftgewehren, die verstehe ich jetzt im Zusammenhang mit Ihrer Funktion als Pfarrer eigentlich nicht. Mhm. Also doch eine Waffe zu tragen, hat einen irgendwie erotischen oder wie auch immer Reiz?
Nee, das war ja, als ich Jugendlicher war und Ich muss sagen, Jugendliche haben, besonders Jungs, haben alle ein Faible für Knall und Krach und Silvesterraketen und so weiter. Und ich hatte tatsächlich auch, wollte unbedingt ein Luftgewehr haben, habe mir das auch gekauft, habe aber von vornherein immer unterschieden zwischen diesem Gebrauch als Sportgerät und militärischem Einsatz von Waffen und habe das auch abgelegt, natürlich ganz klar dann. Aber habe bei unseren Kindern gemerkt, wir haben eine Tochter und drei Jungs und unsere drei Jungs, die waren noch sehr auf dieser, wie alle anderen Jungs, auch Strecke. Und ich habe da einen Menschen hinter mir, der Erfinder der anti-autoritären Erziehung, Alexander Sasseland-Nehl, der ist bald verzweifelt. Also der hat nie was von Kriegsspielzeug in seinem Internaten gehabt und sagt, also man konnte machen, was man wollte. Die Jungs, die haben sich dann mit 10 Jahren irgendwie so aus Wurzeln oder irgendwas Pistolen gemacht. Er sagt, das ist irgendwie unausrottbar, steckt irgendwie drin. Wie kann man das abarbeiten? Jetzt komme ich dazu, wie kann man das abarbeiten? Also wenn man es unterdrückt, dann kommt es auf der falschen Stelle raus, kommt das Recht raus und wird vor allen Dingen gefährlich. Und ich habe dann überlegt, wie kann ich das machen? Deshalb haben wir dann, meine Frau hat es trotzdem nie so gut gesehen, sind wir zu den Weihnachtsmärkten und so in die Schießbuden gegangen und haben auf diese Röhrchen geschossen. Die Kinder, da konnten sie einfach auf diese Weise das machen. Das war zwar nicht der Königsweg, aber auf diese Weise konnte man abarbeiten. Und dann auch diese Silvester-Krachartikel, das war natürlich für mich auch ein Ding, wenn mich jemand dann so im Schießstand sah mit unseren Jungs. Ich war natürlich in einer ganz belämmerten Situation, dass ich dort Kinder durften ja diese Artikel nicht kaufen, musste man als Erwachsener mitgehen. Und ich habe das dann nur meines ältesten Sohnes willen gemacht, aber es war für mich schon auch eine schwierige Sache, das zu machen. Und meine Frau hat dann auch immer ein bisschen gelitten, wenn die Dinger dann losgelassen wurden. Aber wir haben dadurch tatsächlich erreicht, dass unsere Kinder, also das Militärische genauso wie ich, abgelehnt haben, für Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung eingetreten sind und 89 auf unterschiedliche Weise von ihrem unterschiedlichen Lebensalter her alle da mit dabei waren bei der friedlichen Revolution und dass wir nachhaltig die Gewaltlosigkeit sozusagen auch bei unseren Kindern verankern konnten. Aber ich denke, ein bisschen hilft auch dazu, dass wir das abgearbeitet haben. So wie man auch die Märchen, die sind ja furchtbar grausam, wenn man Hänsel und Gretel, dass da die Hexe in den Ofen geschoben wird, die soll ja sozusagen das im Bild abarbeiten und damit es nicht in der Wirklichkeit passiert. Und insofern ist das wichtig. Das möchte ich aber nicht beziehen auf diese Computerspiele jetzt. Und ich denke, diese furchtbare Vereinsamung oder von Kindern, die nur noch am Gerät sitzen, anstelle persönlicher Zuwendung, die Kinder auch allein lässt mit diesen Fragen, wo nicht gemeinsam abgearbeitet wird, dieser, wie hat ihn Freud genannt, diesen Destruktionstrieb, diesen Gewalttrieb, dann kommen Dinge raus, besonders bei denen man das nie ansieht, das eben alles in sich verdrängen und in sich reinfressen und dann kommt das explosiv raus, wie bei diesen furchtbaren Amok-Vorhaben, die es hier gibt. Und ich bin schon immer dafür, also für ein generelles Verbot von Waffen an Privatpersonen und Schützenvereine, die könnten ja diese Geräte dann zentral aufbewahren. Und jetzt habe ich sogar noch von einer Firma gehört, hat mich sehr gefreut, die stellen Vorrichtungen vor, wo eine Waffe ladeunfähig und schussunfähig gemacht wird. Und diese Hemmung kann nur aufgehoben werden durch einen Fingerabdruck, Daumenabdruck, beziehungsweise einen Code, den nur derjenige hat, dem dieses Gerät gehört. Das sollte man einführen vom Gesetzgeber.
In HR2 Kultur Doppelkopf heute Christian Führer, der Friedensrevolutionär. Jetzt habe ich schon gesagt, Bach als Stichwort, Thomaner Chor, Rockmusik. Ja, was spielen wir denn jetzt für eine Musik? Eine klassische oder Kirchenmusik? Was haben Sie ausgewählt?
Würde mich sehr freuen, wenn Sie Folgendes nehmen. Als erstes aus der Motette von Johann Sebastian Bach, Jesu meine Freude, den Vers 1.
Thank you.
Christian Führer, der Pfarrer der Nikolaikirche, heute in HR2 Kultur Doppelkopf. Ja, jetzt haben wir Bach gehört. Sie kennen auch Ludwig Güttler, den Trompeter.
Ja, den haben wir schon in Studentenzeiten kennengelernt. Der hat im akademischen Orchester ab und an Solotrompete geblasen schon. Der war sehr begabt, auch damals schon als Student. Und den habe ich kennengelernt ganz deutlich bei einem Studenten bei der Einladung von Neuimmatrikulierten. Da war er bei meiner späteren Frau mit zu Gast. Und er hat auch die Kurrente, nannte sich das, der Studentengemeinde geleitet, in der meine Frau mitgesungen hat. So kennen wir uns schon seit Studententagen.
Sie haben die Nikolaikirche ja sehr früh geöffnet. Das schildern Sie auch sehr eindrucksvoll in Ihrem Buch für Schwule und für Lesben, für Rand- und Protestgruppen. Ja, die Funktion der Kirche, sich zu öffnen, die Schäflein kommen zu lassen, eine offene Stadtkirche zu haben, denen eine Stimme zu geben, die bisher eigentlich die Stummen waren, mit den Friedensgebeten gesellschaftliche Diskussionen in die Kirche hineinzutragen, auch innerhalb der Mittelstrecken-Raketendebatte sich mit Abrüstung auseinanderzusetzen. Aber es gab ja auch diese konkreten Fälle bei Ihnen, dass Ausreisewillige sich melden und völlig verzweifelt zwischen der Frage, im Land selbst zu bleiben oder auszureisen. Oder es gab Menschen, die einfach überhaupt gezweifelt haben am Glauben oder auch an der SED und am Kommunismus. Wie ist es bei einem Pfarrer, der sich täglich mit solchen Kernfragen des Lebens auseinandersetzen muss, auch noch in einer solch historisch schwierigen Situation? Der braucht doch Bewältigungsmechanismen, auch für sich selbst. Das ist doch anstrengend, das fordert einen doch jeden Tag und bis in die Nacht hinein und rund um die Uhr. Wo holt man die Kraft körperlich und auch mental und ganz sicher natürlich auch im Glauben, oder?
Ja, das Erste ist natürlich, die Kraft holt man sich aus dem Gebet und aus dem, ich habe mich ja immer dann mit den Texten der Bibel beschäftigen müssen, auf der Suche nach Antwort für eben diese Probleme, die Sie angesprochen haben. Und diese Arbeit mit den Texten, die hat mir immer viel Kraft gegeben, die ganzen 40 Jahre während meines Pfarrerdaseins. Und das Allerwichtigste ist da auch dabei das Gebet, das persönliche Gebet für die unterschiedlichsten Situationen. Und das Zweite, was von großer Bedeutung ist, ist meine Frau und die Kinder. Also wenn die jedes Mal meine Frau gesagt hätte, Mensch, musst du dich immer so aus dem Fenster rauslehnen, lass doch die anderen mal was machen und halt dich mal ein bisschen zurück, denk auch mal an uns. Also das frisst dann schon an der Seele. Man hat selber immer Angst, ist unsicher. Und wenn das noch kommt, dann wird das also schwierig. Das hat meine Frau nicht gemacht. Und unsere Kinder, die waren immer interessiert daran und haben da auch mir niemals irgendwie abgeraten. Die waren selber interessiert und an dieser Sache beteiligt. Und das Dritte ist, in der Gemeinde selbst, die Frauen und Männer des Kirchenvorstandes, die haben diese Arbeit der offenen Stadtkirche in dieser ganz speziellen Situation, die haben die als ganz wichtig empfunden. Und gegenüber dem Landeskirchenamt und dem Bischof haben sie einmal einen wichtigen Brief geschrieben und haben gesagt, wir stehen hinter der Person und Verkündigung von Pfarrer Führer. Das war für mich ein ganz entscheidender Moment und das hat einem immer wieder Kraft gegeben.
Und Rückhalt. Und es gehört bestimmt auch ein Satz dazu, der nicht in der Bibel steht, sondern von Wolf Biermann ist, du lass dich nicht verhärten. Also offen zu bleiben, innen offen zu bleiben, aber auch nach außen offen zu bleiben.
Das ist eine wichtige Sache. Viele Bereiche auch im Leben, die scheitern daran, dass man durch eine Auseinandersetzung die Züge des Gegners annimmt. Also mit denselben Mitteln sozusagen ihn bekämpft und dann wird man über kurz oder lang genauso unerbittlich, genauso hasserfüllt, genauso schwierig wie der andere. Und davor bewahrt einen die Alternative, die Jesus bietet. Und wenn man darauf bleibt, auch Unrecht einzustecken, also nicht mit Gewalt zu reagieren, da wird man innerlich stark und ist sozusagen, weltlich gesprochen, der moralische Sieger gegenüber dem anderen. Man kann mit starkem Glauben frei sein, obwohl man gefangen ist. Das hat Dietrich Bonhoeffer besonders im Gestapo-Gefängnis gezeigt. Sie sagen zu ihm oft, hat er einmal gesagt, wer bin ich? Ich trete aus meiner Zelle wie ein Gutsherr aus seinem Schloss, als einer, der frei ist und nicht gefangen. Und diese innere Freiheit, die kann man überall, auch unter den härtesten Bedingungen, erwerben. Und das ist die eigentliche Kraft, die man hat. Aber sich nicht dem anderen anzugleichen, indem man dieselben Mittel benutzt wie er und damit auch dieselben Gebrechen wie der andere bekommt.
Herr Führer, die Kernfrage war doch zu der damaligen Zeit, soll ich bleiben in der DDR oder soll ich ausreisen? Wie ist Ihnen das Thema entgegengetreten durch die Menschen und wie haben Sie es selber für Sie mitbehandelt? Denn man muss sich da vielleicht doch auf irgendeine Seite schlagen oder kann man eine neutrale Position einnehmen? Es war doch die wichtigste Frage für die Menschen, kann ich diesen Sozialismus verändern? Wird sich die SED verändern? Werden wir einen anderen Staat hier bekommen? Oder wird das alles vergeblich sein und man muss in den Westen, in welchen Westen auch immer?
Also neutral ist das Einzige, was der Christ nie sein darf. Von Jesus hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde, ihr müsst euch einmischen, ihr müsst euch einbringen. Mit der Ausreiseproblematik hatte ich 1987 Berührung. Da kam eine Gruppe von 20 Leuten auf mich zu und sagten, Herr Pfarrer, wir haben Ausreise gestellt, machen Sie was für uns. Und ich habe erst mal gesagt, also Leute, ich bin für hierbleiben. Und ich habe auch keinen Stempel, dass Sie nach dem Westen können. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll für Sie. Ja, uns geht so schlecht. Ich habe mich dann erkundigt und gemerkt, 2 Jahre Antragstellung ohne Hoffnung, dass sich irgendwas tut, hat die Leute psychosomatisch krank gemacht. Und da habe ich einen Gesprächskreis Hoffnung für Ausreisewillige gegründet. Das hat dann einen furchtbaren Rumor beim Staat erzeugt. Von der Zeit dann wurden wir sozusagen, kamen wir ins zentrale Fadenkreuz der DDR-Observierung. Und dann gingen schon gleich die Schwierigkeiten los mit den Basisgruppenleuten. Die Basisgruppenleute waren die herrlichen jungen Leute, die mutig waren, die ihren Rücken hingehalten haben, die viel eingesetzt haben und die wollen, dass die Zustände verändern wollten. Die hatten nur einen Nachteil, das waren ganz wenige, denn das war viel zu gefährlich, was die machten. Keiner mochte sich mit denen so richtig identifizieren. Die bewunderte man gern aus der Entfernung. Und bei den Ausreiseleuten war es andersrum. Die waren so fertig, wollten oder konnten nicht mehr, nur fort, fort, fort. Die hatten aber einen gewaltigen Vorteil, das waren Hunderttausende. Und diese beiden sind in der ganzen DDR, viele Versuche hat es in Kirchen gegeben, die zusammenzubringen. Das hat nie so richtig geklappt. Bei uns hat es geklappt. Wir haben also 2 Besonderheiten, die es nur bei uns gab. Friedensgebete von 1982 bis heute ohne Unterbrechung, immer an derselben Stelle. Das war sonst in der DDR nicht der Fall. Gab es viele Friedensgebete, aber ad hoc und in verschiedenen Kirchen. Und Ausreisewillige und Basisgruppen letztendlich unter dem Dach der Kirche zusammengeblieben. Es hat viele Auseinandersetzungen gegeben, aber wir haben sie Gott sei Dank auch mit einem Schuss Humor lösen können, dann bei einer Veranstaltung. Aber dadurch ist sozusagen auch das Besondere passiert, die Ausreise haben die Massenbasis gebracht, das Massenpotenzial von Menschen.
Hat Humor auch gegen die Stasi geholfen oder mit welcher Methodik musste man sich erwehren gegen Beobachtungen, gegen Anfeindungen des Staates über den Geheimdienst?
Also gegen die Stasi war das einzige probate Mittel die Offenlegung. Also sie einfach nicht diese Angst, die sie ausübten, sich dieser Angst nicht auszusetzen. Und Humor hat natürlich gewaltig geholfen. Ich habe mal in einem Friedensgebet im September gesagt, liebe Gemeinde, wir begrüßen heute mal die, die wir so noch nie begrüßt haben bei uns so richtig. Ich begrüße heute recht herzlich die inoffiziellen Vertreter des Staates. Da machte sich ein so breites Lächeln in der Kirche breit und wissen Sie, das entlastet. Und bei einem anderen, dass die einfach sehen, die lassen sich jetzt nicht von denen klein machen. Hier in der Kirche hat die Stasi nichts zu sagen, hier ist deren Macht zu Ende. Und das stärkt natürlich die Leute auch gewaltig und kann man schon sagen, die Offenheit war das Wichtigste. Und
diese Offenheit hat aber auch dazu geführt, als die DDR am Ende war und Honecker davongejagt war, er letztendlich nicht mehr wusste, wo er aufgenommen wird, die Kirche die Pforten geöffnet hat und gesagt hat, du kannst auch zu uns kommen. Also Kirche kann auch verzeihen. Wie war das denn argumentativ bei Ihnen dann jetzt dann angekommen?
Also das war ein ganz wunderbarer Vorgang, denn einmal ein beschämender Vorgang für die DDR und ich denke, da ist das Scheitern des Sozialismus am allerdeutlichsten geworden. Als er aus der sowjetischen Kaserne entlassen wurde, hat ihn die NVA nicht aufgenommen mit dem Argument, sie könnten für seine Sicherheit nicht bürgen. Die ganzen Jubler all die Jahre über, kein einziger von den Genossen, war auch nur bereit, ihm ein Campingbett zur Verfügung zu stellen. Und da ist er bei Pfarrer Holmer in Lobetal untergekommen mit seiner Frau. Sämtliche 8 Kinder von Holmer, die sind dank der Bildungspolitik in Anführungsstrichen von Margot Honecker nicht auf die Oberschule gekommen, konnten kein Abitur machen. Und jetzt kommt dieser Mann mit seiner Frau, um nicht wirklich in große Schwierigkeiten zu kommen, in das Pfarrhaus. Und dann sehen die Menschen einmal, was das heißt, liebe deine Feinde. Vergilt nicht Gleiches mit Gleichem. Räche dich nicht an denen. Und Honecker war in diesem Pfarrhaus sicher und hat diese Zeit so gut zubringen können, bis zu seinem Abflug nach Chile. Und ich denke, das ist auch ein ganz tolles Indiz dafür, was für eine Kraft im Evangelium drin steckt.
Christian Führer, der Pfarrer der Nikolaikirche, heute in HR2 Kultur Doppelkopf. Was spielen wir jetzt an zweiter Stelle für eine Musik, Herr Führer?
Wir spielen im Blick auf die friedliche Revolution und den Kernpunkt 9. Oktober 1989 in Leipzig aus dem Magnificat von Johann Sebastian Bach, Fecit Potentiam in Brachio Suo. Das heißt, er übt Gewalt mit seinem Arm, nämlich Gott. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und hebt die Niedrigen auf. Wir haben dieses Magnificat nie so gehört wie in der Adventszeit 1989. Das hat die Leute einfach uns alle so rumgerissen. Und ich würde mich freuen, wenn wir jetzt dieses Kernstück Fecit Potentiam hören.
In HR2 Kultur Doppelkopf heute Christian Führer, der Pfarrer der Nikolaikirche. Haben Sie runde Tische zu Hause?
Muss ich gerade überlegen. Nein, wir haben keinen runden Tisch. Wir hatten einen im Kinderzimmer, aber den haben wir jetzt nicht mehr, den haben wir weitergegeben.
Hat Gott Gorbi geschickt?
Das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Ich habe das an zwei Punkten verankert. Es gibt im Alten Testament eine verrückte Sache, nämlich dass das babylonische Exil der Israelis beendet wurde durch einen Perserkönig Kyros. Der hat 539 ein Edikt erlassen, dass die Israelis die Freiheit bekommen. Und er hat den Tempel wieder aufbauen lassen, hat Bauholz und Materialien zugewiesen. Und da hat ein Prophet, der zweite Jesaja, gesagt, dieser Mann ist ein Messias, den hat Gott uns geschickt. Das ist einmalig im ganzen Alten Testament, dass ein Nichtchrist, jemand, der nicht zum auserwählten Volk gehört, als Handlanger Gottes, als Gesalbter bezeichnet wurde. Und wir haben 1988 auf einem Umwelttag in Mölbis bei Leipzig, das war ein absolut verstunkenes Gebiet durch Braunkohleabgase der Veredelung, Braunkohleverarbeitung. Und da hat zum ersten Mal Friedrich Schollemer diesen Vergleich gebraucht. Gorbatschow als der neue Kyros ist schon da, jetzt wird es nicht mehr lange dauern. Das war 88 schon fast prophetische Qualität. Und ich habe bei dem Treffen mit Gorbatschow 2005, habe ich ihm gesagt, wie wir ihn 1988 gesehen haben. Und das hat ihn total überrascht. Und ich weiß nicht, wie er es aufgenommen hat. Er hat es erstmal sehr gut aufgenommen. Und ich habe dann zu seinem Geburtstag, sollte ich einen Beitrag schreiben, da habe ich genau dieses also noch einmal detailliert aufgeschrieben.
Und dann kam auch Günter Grass zu Ihnen zum Übernachten. Wollte er Vereinigungstrost von Ihnen, weil er bestimmte Dinge etwas anders eingeschätzt hat als andere? Wie war die Zeit mit ihm, unter einem Dach mit diesem großen Schriftsteller zu leben?
Also das ist in Tutzing zustande gekommen. Am 30. Januar war eine bunte DDR-Truppe eingeladen, hochrangige Politprominenz, die man nur aus dem Fernsehen kannte. Also die beiden Weizsäckers waren da, der Bundespräsident Richard, und dann war da Brandt, dann war da Genscher. Und bei uns waren eine bunt gewürfelte Truppe von Schriftstellern, einige Pfarrer, also ich war auch dabei, und Wissenschaftlern, Musikern, also eine richtig schöne, fröhliche Truppe. Und wir waren dorthin gekommen und sagten, jetzt fangen wir mal an und bauen mal eine demokratische Deutsche Republik auf anderer Basis, nämlich mit den Leuten, die dazu befähigt sind unter demokratischen Verhältnissen. Und da hörten wir, dass Brandt sagte, die Einheit ist gelaufen, das ist nur noch eine Frage der Modalitäten. Und Genscher sagte, und den Westdeutschen müssen wir sagen, die Einheit gibt's nicht zum Nulltarif. Wir fielen gewissermaßen aus allen Wolken und haben gemerkt, jetzt müssen wir sehr wachsam sein. Und in dieser Phase, in den Pausen, hat mich Karl Friedrich von Weizsäcker gebeten, ob er zwischen den beiden Wahlen, 18. März und 6. Mai, eine Rede in der Nikolaikirche halten könnte. Müssen Sie sich mal vorstellen,
Wir kennen diese Größen immer nur aus der Ferne. Jetzt erleben wir die nicht nur live, sondern die kommen noch mit solchen Anliegen auf uns zu. Heinrich Albert, der umarmte mich. Und also das war so eine Sache. Und da tauchte Grass auf und sagte, sagen Sie mal, ich habe eine Woche Parteitag, SPD-Parteitag in Leipzig. Ich möchte nicht unbedingt in so einem Hotel übernachten. Wie sieht denn das bei Ihnen aus? Könnten Sie da? Ich sage, also das müssen Sie natürlich sehen, wie es bei uns in dem Pfarrhaus ist. Das ist kein Hotel, kein Luxushotel, erst recht nicht. Wir haben zwar schon WC, aber ansonsten ist es alles eben sehr DDR-mäßig. Ja, das macht nichts. Also das. Und da hat er bei uns im Zimmer unseres Sohnes übernachtet und das war tatsächlich eine spannende Sache. Und von Deutschland nach Deutschland hat er das in seinem Buch, das er jetzt vorgestellt hat, auch beschrieben.
Die Lage heutzutage, 20 Jahre nach diesem Aufgehen eines zweiten Deutschlands in Deutschland oder auch Beitritt ist es ja genannt worden. Manche sagen, Wiedervereinigung wollen wir es nicht nennen, andere nennen es wiederum deutsche Einheit. Die Lösung der deutschen Frage könnte man es auch bezeichnen. Rückblickend, Sie sind ja immer noch involviert durch Ihre Tätigkeit, durch das Schreiben, durch das Erzählen als Zeitzeuge. Wie betrachten Sie es mit dem Auge zurückblickend?
Also die Chance der deutschen Einheit musste unbedingt ergriffen werden. Ich hätte mir natürlich gewünscht, mit vielen anderen zusammen, dass der Einigungsprozess langsamer und besonnener vonstatten gegangen wäre, dass man sozusagen erstmal juristisch die Einheit feststellt. Das Grundgesetz ist dafür, hat das vorgesehen. Und dass man dann aber einen Rahmen, ich dachte damals von 5 Jahren, aber das wäre auch zu wenig gewesen, um dann die Einheit zu gestalten, damit Verletzungen möglichst ausgeschlossen werden oder vermindert werden. 3 Dinge, die wären mir besonders am Herzen gelegen und die sind verhängnisvoll, dass sie nicht passiert sind. Also erstmal, man hätte müssen einen neuen Namen finden. Die BRD, das steht für mich für 49 bis 89. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten gesagt, das Ganze soll DDR heißen. Wir hätten uns ja für psychiatriereif gehalten. Aber dass der Name beibehalten wurde, hat die Mentalität der Westdeutschen bestärkt, sozusagen, na ja, es geht alles weiter wie bisher. Wir renovieren die DDR mal kurz durch und dann kommen 17 Millionen dazu und dann geht es so weiter wie zuvor. Das konnte nicht gut gehen. Da war keine neue Identität für ein neues Deutschland, sondern nur eine verlängerte alte Bundesrepublik. Das war es aber nicht, was wir wollten. Und das tat auch der alten Bundesrepublik nicht gut, wie man jetzt sieht. Also ein neuer Name, der wäre notwendig gewesen. Und den hätten wir auch gefunden. Das Zweite ist, es hätte eine neue Hymne gebraucht. Also wenn wir Deutschen eine Stärke haben, das sind das unsere Denker, Philosophen, Dichter und Musiker. Also wir hätten auf alle Fälle eine neue Hymne geschafft und ich kenne auch kein Volk der Erde, das die 3. Strophe eines Volksliedes als zur Nationalhymne erklärt. Der Hauptgrund aber ist, das Deutschlandlied ist durch die Nazis im Zweiten Weltkrieg und in der ganzen Nazizeit so furchtbar missbraucht worden, das kann man einfach, das ganze Lied kann man nicht mehr als Nationalhymne nehmen. Wenn wir eine neue Hymne, neuen Inhalt genommen hätten, die Melodie vielleicht von Haydns Kaiserquartett hätte man ja lassen können oder auch eine neue Musik, dann hätten die Deutschen überall in Ost und West sich neu einlassen müssen. Aha, das ist jetzt das Zeichen des neuen Deutschlands, eine neue Hymne. Und das Hauptsächliche, der 9. Oktober, dieses Kerndatum der friedlichen Revolution, hätte müssen der Tag der deutschen Einheit werden. Denn der 2. Oktober, der 3. Oktober, das ist der Tag nach dem 2. Oktober, der hat überhaupt 89 keine Verankerung. Wenn man diesen Tag genommen hätte, das wäre eine ganz enorme Identifizierung der Ostmenschen, hätte ihr Selbstbewusstsein gewaltig gehoben und wir könnten gleichberechtigt in die Einheit gehen. Der Westen bringt mit das Grundgesetz, das politisch Beste, was Deutschland hervorgebracht hat. Zweitens, 40 Jahre gelebte Demokratie hatten wir auch noch nie in diesem Zeitraum. Drittens, eine funktionierende Wirtschaft. Und der Osten bringt die friedliche Revolution ein. Etwas, was in der deutschen Geschichte einmalig ist, ein ungeheurer Vorgang, ohne die es die Einheit nicht gegeben hätte. Also können wir unterschiedlich, aber gleichberechtigt und mit erhobenem Haupt in die Einheit gehen und etwas Neues bilden. Der Westen hat neue Postleitzahlen bekommen als Veränderung. Und ab und zu hat mal jemand eine Autonummer abgeben müssen. Der Lahn-Dill-Kreis hat sein L an Leipzig verloren. Naja, ich würde mal sagen, diese Veränderungen halten sich in Grenzen. In der ehemaligen DDR wurde alles anders. Dieses Ungleichgewicht war die größte Schwierigkeit zur deutschen Einheit, auch zur inneren Einheit. Und so ist leider die wunderbare Form der Demokratie durch diese Geschichten der Ungleichheit, möchte ich es mal nennen, die auch oftmals zur Ungerechtigkeit wurden, haben die innere Einheit wesentlich gebremst und behindert.
Haben Sie eine Sekunde in diesem ganzen Prozess Sie darüber nachgedacht, wie er hätte verlaufen können, wenn Sie keinen Glauben gehabt hätten?
Also ohne Glauben wäre das überhaupt nicht gegangen, denn dann wäre die ganze Botschaft der Gewaltlosigkeit nicht unter die Leute gekommen und dann hätten wir das erlebt, was wir alle schon kannten. 17. Juni 1953 lief völlig ohne Kirche ab. Das hatte mit Kirche gar nichts zu tun, war nicht gewollt, nicht vorgesehen. Ich glaube auch von beiden Seiten nicht. 1956 in Ungarn, 1968 in Prag, das kannten wir alles schon. Aber durch diese ungeheure Sache, dass diese Form der Gewaltlosigkeit aus der Bergpredigt nicht nur gedacht und gesagt, sondern praktiziert wurde, ist tatsächlich diese ungeheure Geschichte möglich geworden.
In HR2 Kultur Doppelkopf war heute Christian Führer, der Friedensrevolutionär der Nikolaikirche. Danke für das Gespräch.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.